Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel.
Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen hier im Berliner Humboldt-Forum. Ich grüße Sie natürlich auch am Radio und wenn Sie uns im Podcast hören. Und ich begrüße alle, die schon im Video-Livestream dabei sind auf deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Ich freue mich, Ihnen heute hier einen Gast präsentieren zu dürfen, der schon mehrfach hier war. Davon kann man ausgehen, er war einer der starken Befürworter und Fürsprecher des Wiederaufbaus des Berliner Stadtschlosses. Er ist der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages, aber er war auch 1990 hier, als hier noch der Palast der Republik stand. Wolfgang Thierse, herzlich willkommen. Und Herr Thierse, ich könnte das ergänzen, Sie waren vielleicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich waren Sie dann auch hier, aber auf jeden Fall viel früher auch mit diesem Palast der Republik beschäftigt, in einer Ihrer ersten Berufstätigkeiten, als Sie Referent waren im Kulturministerium der DDR.
Ja, 1975 bis 76, bis ich hochkantig gefeuert wurde wegen der Biermann-Geschichte, war ich Mitarbeiter des Kulturministeriums der DDR in der Abteilung Bildende Kunst und Referent für baubezogene, architekturbezogene Kunst. In dieser Zeit ging es auch ganz wesentlich um die Ausstattung des Palastes der Republik. Ich kenne ihn also schon von innen, bevor er eröffnet wurde.
Das heißt, Sie haben auch mit ausgewählt? Also gab es dann Dinge zu sehen, bei denen Wolfgang Thierse der Urheber oder der Ideengeber war?
Nein, dazu war ich ein viel zu kleines Licht. Sie müssen wissen, die DDR war vieles, aber sie war eben auch ein hochautoritärer Staat. Sowas wurde ganz oben vom Politbüro der SED entschieden. Welche Künstler ausgewählt wurden, mit welchen Werken, es ist ihnen gewiss vorgeschlagen worden, aber das waren am Schluss immer Politbürobeschlüsse, so wie ja der ganze Bau natürlich das Vorzeigerenommierprojekt der DDR gewesen ist. Und man muss sich auch noch erinnern, das vergessen die meisten, dass das ja während der Bauphase in der DDR nicht wirklich beliebt war.
Warum?
Die meisten DDR-Bürger waren sauer, alles geht nach Ost-Berlin. Die Baukapazität, die Bauarbeit, das Material, alles geht nach Ost-Berlin und bei uns findet nichts statt, bei uns wird zu wenig gebaut. Das war die damalige Stimmung. Ich erinnere mich ziemlich genau daran, dass auch eine gewisse politische Besorgnis war, dass die Eifersucht, der Ärger der DDR-Bürger, schließlich lebten wir in der DDR immer auch in einer Form von Mangelwirtschaft und dann plötzlich einen solchen Prachtbau, das hat nicht nur positive Stimmung erzeugt.
Mhm. Apropos Stimmung, wir sind ja hier nicht alleine, wir sind hier mit Publikum, Sie konnten es gerade schon hören durch den Applaus. Wir haben, bevor wir hier mit der Radiosendung begonnen haben, schon ein kleines bisschen reingehorcht. Viele Erinnerungen auch, unter anderem auch an die Kunst, die hier zu sehen war, aber auch an die vielen Veranstaltungen, die es gab, auch an die Zwischennutzung, die es gab, als der Palast der Republik schon Asbest entkernt war, saniert war, bevor er dann abgerissen wurde. Warum wir das heute so ausführlich thematisieren, es liegt daran, dass wir auch auf eine Ausstellung schauen werden, die jetzt gerade frisch eröffnet wurde. Hin und weg, der Palast der Republik ist Gegenwart. Das ist also heute eines unserer Themen hier mit Wolfgang Thierse, aber natürlich auch die Themen der Zeit, die Themen dieser Woche, die uns beschäftigen. Herr Thierse, wenn man aber nochmal, wir bleiben nochmal kurz bei dem Gebäude. Ich habe es ja gerade gesagt, 1990, das war die Phase, in der Sie 89 in eine politische, sehr aktive Rolle waren. Sie waren der Fraktionschef der Sozialdemokraten hier in der ersten frei gewählten und letzten Volkskammer. Haben Sie an diese Phase Erinnerung? Also auch konkret auf das Gebäude bezogen?
Natürlich, selbstverständlich. Wir saßen im Volkskammersaal. Es war ja ein Teil, der Palast der Republik hat ja diesen großen Saal, den großen Veranstaltungssaal gehabt, wo die SED-Parteitage stattfanden, wo die großen Unterhaltungssendungen Ein Kessel Buntes stattfanden, dann das Foyer mit den vielen Lichtern. Die Berliner haben natürlich, wie immer, mit ihrer Korderschnauze Honeckers Lampenladen genannt. So ehrfürchtig haben sie den Palast nicht betrachtet. Und dann der Volkskammersaal, der ja so gut wie nie benutzt wurde. Die DDR-Volkskammer war ja kein wirkliches Parlament. Das war ein Abnickverein. Und 1990 zum ersten Mal ein frei gewähltes Parlament, dessen Mitglied ich war. Und sofort erwies sich, dass dieser Saal für eine parlamentarische Arbeit absolut ungeeignet war. Passend zu der DDR-Volkskammer, man saß quer und irgendwo, wir saßen natürlich links vom Publikum aus, als Sozialdemokraten, und dann musste man immer ganz weit gucken, um den Regen dann noch zu entdecken. 1990, bis dann die Entscheidung kam, es war eine Entscheidung der letzten DDR-Regierung, dass wir den Palast verlassen müssen wegen Asbestbelastung. Das sei nicht mal zuzumuten. Und da sind wir dann für die letzten Sitzungen in das ZK-Gebäude gezogen, das ja auch das historisch.
Zentralkomitee der SED.
ZK, auch ein historisch belastetes Gebäude. Es war ja mal gebaut worden als Bankgebäude für die Reichsbank. Und dann sind wir dort eingewogen ins ZK-Gebäude mit den irrsinnig vielen Räumen. Man hat sich dort immer verlaufen.
Aber man merkt schon an Ihren Schilderungen, gerade auch an der letzten Bemerkung, man entkommt ja der Geschichte nicht in Berlin. Also
nein, ich will noch einmal noch was anderes erzählen, weil das, damit es nicht zu nostalgisch wird. 1976, ich bin ja dann, Sie wissen, Wolf Biermann war ein politischer Sänger, Poet und ein kommunistischer, scharfer Kritiker des SED-Staates. Und dann wurde er plötzlich nach einem Konzert im Westen ausgebürgert. Es hat es noch nie seit 1945 gegeben, dass ein deutscher Staat einen deutschen Bürger ausbürgert. Und die SED hat sofort, die SED-Führung, Jubel, Zustimmungserklärungen von Künstlern organisiert. Und ich habe mich, kleiner Mitarbeiter des Ministeriums für Kultur, geweigert, das zu machen, weil ich das für eine furchtbare Fehlentscheidung hielt. Und da wurde ich zum Abteilungsleiter bestellt und mich gefragt, warum ich das nicht mache, habe ich das politisch erklärt. Und dann wurde mir, und das wollte ich erzählen, vorgehalten, was ich in den letzten Wochen und Monaten alles gesagt habe. Denn die Kollegin, die mir gegenüber saß, hatte Berichte über mich geschrieben. Und schlicht Denunziantin. Ich komme zurück in unser Zimmer und sagte zu ihr, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, Ursula, warum hast du das gemacht? Du weißt, ich bin ein diskussionsfreudiger Mensch. Du hättest mir alles ins Gesicht sagen können, wir hätten uns ein bisschen streiten können. Und da war die wörtliche Antwort. Und das ist typisch DDR. Ach, Wolfgang, als Mensch ist es mir schwer gefallen, aber als SED-Genossin war es meine Pflicht, über dich zu berichten. Das war die DDR auch.
Wolfgang Thierse, man merkt es an diesen Schilderungen, aber auch generell, es gibt ja so dieses journalistische Prinzip, ja, man lädt sozusagen gerade aus Anlass Palast der Republik dann den ostdeutschen Vertreter ein, der sozusagen vielleicht das mitbemängelt und mitbedauert, dass da ein Stück Identität genommen wurde. Ich glaube, so viel darf ich schon verraten und das wird deutlich aus Ihren Schilderungen und wer Ihre Positionierung verfolgt hat, weiß das. Sie schauen durchaus kritisch auf diese Nostalgie, die vielleicht damit verbunden ist, auch mit diesem Erinnerungsort Palast der Republik, der nicht mehr da ist. Sie nicken schon, wenn Sie...
Naja, Nostalgie ist eine ziemlich menschliche Eigenschaft und dass Menschen sich auch an den Palast der Republik gerne erinnern, das habe ich doch gar nicht zu kritisieren. Wie gesagt, ein Kessel Buntes, man konnte sich hier aufhalten, es gab mehrere Restaurants, ganz gutes Essen, ziemlich preiswert. Eine Kegelbahn, was nicht so viele in Ost-Berlin gab. Und vor allem, das muss man auch in Erinnerung rufen, da gab es Telefonzellen, von denen man mit einigem Geschick fast ohne Geld mit dem Westen telefonieren konnte. Da standen immer Schlangen davor. Irgendwann mal war das entdeckt worden und dann wurde das unterbunden. Aber auch das gehört zur Erinnerung an den Palast der Republik. Deswegen sage ich, dass man sich, dass es da freundliche Erinnerungen gibt, das ist doch ganz in Ordnung. Aber man muss auch wissen, dass dieser Palast eben der Repräsentanzbau war für den Staat DDR. Und dieser Staat DDR ist untergegangen, übrigens mit Hilfe der DDR-Bevölkerung. Wir haben schließlich eine kleine, ziemlich friedliche Revolution veranstaltet, weil wir diesen Staat loswerden sollten. Und da sage ich, vor dieser Erinnerung, Hintergrund, vor diesem Hintergrund, verstehe ich freundliche Erinnerungen, aber ich verstehe nicht, warum man unbedingt den Palast der Republik wiederhaben wollen kann. Das verstehe ich nicht, aber geschenkt.
50 Jahre ist es her, dass der Grundstein gelegt wurde für den Palast der Republik. Das ist der Anlass für eine Ausstellung, die seit gestern, wenn ich richtig informiert bin, vorgestern war die Eröffnung, gestern ist sie offen fürs Publikum. Ausstellung Hin und Weg, der Palast der Republik ist Gegenwart. Wir sprechen darüber weiterhin mit Wolfgang Thierse, dem früheren Präsidenten des Deutschen Bundestags und SPD-Politiker. Und ich begrüße auch Anke Schnabel hier. Sie ist nämlich eine der Kuratorin und Historikerin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Inwiefern ist der Palast Gegenwart?
Der Palast der Republik ist Gegenwart in den Köpfen vieler Menschen, vieler Besucherinnen und Besucher, die wir in den letzten Jahren hier gesprochen haben. Ich glaube, diesen Titel, den kann man sehr unterschiedlich verstehen. Er ist auch vielleicht für manche etwas provokativ, weil eben der Palast der Republik hier eben überhaupt nicht mehr anwesend ist. Und ich glaube, genau diese Abwesenheit der Anwesenheit des Palastes, das macht es so ein bisschen interessant.
Provokativ. Wolfgang Thiese, hat sie das in irgendeiner Form provoziert oder haben Sie gesagt, nein, das ist eine gute Idee, dass man das macht?
Der Untertitel ist ja als Provokation gemeint. Mhm. Aber ich habe doch überhaupt nichts dagegen, dass man Erinnerungen pflegt. Sie sind Teil der Geschichte und Erinnerungen, persönliche Erinnerungen ausradieren zu wollen, ist unanständig. Also gehört das dazu. Ich habe nur etwas dagegen, wenn daraus sozusagen eine fast quasi offizielle Nostalgie wird. Die würde mich etwas irritieren. Mhm. Denn es hat ja Gründe gegeben dafür. Es ist ja nicht nur ein böswilliger Akt gewesen, dass an dieser Stelle jetzt eine andere, ältere Geschichte wiedergewonnen worden ist. Den Palast der Republik hat es 14 Jahre gegeben. Das Berliner Schloss hat es 200, 250, 300 Jahre gegeben. Und die Entscheidung ist getroffen, nachdem man Asbest festgestellt hat, nachdem in einem Wettbewerb sichtbar wurde, dass vielleicht moderne Architektur hier nicht so richtig erfolgreich sein würde. Und dann hat es eine internationale Kommission gegeben, historische Mitte der Berlins. Und die haben nach langen, intensiven Diskussionen die Entscheidung getroffen, Wiedergewinn des Berliner Schlosses im Sinne einer Collage von Neu und Alt. Alt und Neu ist es ja nicht nur alt hier. Mhm. Und Humboldt Forum, die großartige Idee, die ich immer noch für toll halte, den Dialog der Weltkulturen hier in der historischen Mitte Berlins zu platzieren, neben die Museumsinsel, die europäischen Kulturen präsentiert, die Kulturen der Welt zu präsentieren und das in einen Dialog auch mit der Gegenwart zu bringen. Ich finde das immer noch eine faszinierende Idee, an deren Verwirklichung man wirklich weiterarbeiten muss.
Mhm. Anke Schnabel, wie wichtig ist dieser Teil der Geschichte? Ich glaube, wenn die Geschichte verkürzt wahrgenommen wird, und vielleicht ist das auch passiert in der historischen Erinnerung und Erzählung, dann wird das so direkt miteinander verbunden, ja? Also das Ende der DDR, auch Ende des Palastes der Republik. Aber das ist ja sehr interessant, dass diese Entscheidung, Herr Thiese hat es angedeutet, ja eigentlich eine souveräne Entscheidung innerhalb der DDR war.
Ja, das ist richtig. Und wir erzählen ja auch den Palast der Republik eigentlich auch nicht nur in der Zeit, wo er in der DDR stand, sondern auch danach. Bei uns geht es ja auch noch bis zur kulturellen Zwischennutzung und zum Abriss. Also insofern betrachten wir den Palast der Republik in einer Gänze und in sehr vielen verschiedenen Facetten. Und uns ging es auch noch nie um Nostalgie. Es ist auch keine ganz einfache Würdigung, würde ich sagen. Wir wollen wirklich diesen Ort, den Palast der Republik, reflektieren und uns damit auseinandersetzen. Und das haben wir getan in den letzten Jahren, die wir die Ausstellung erarbeitet haben, mit sehr vielen Begleitern auch, mit sehr vielen Menschen. Wir haben ein Projekt gehabt, Erinnerungsarbeit im Humboldt-Forum, wo wir wirklich, also wir haben insgesamt locker 100 Personen gesprochen. Wir haben Gespräche geführt, sehr intensiv. Wir haben mit ehemaligen Angestellten vom Palast, aber auch Besucherinnen und Leuten, die den Palast bewusst gemieden haben oder vielleicht auch gar nicht die Zugänglichkeit gehabt hätten, wie zum Beispiel auch ja Punks in den 80er Jahren wahrscheinlich eher vor der Tür geblieben wären und gar nicht reingekommen wären. Ich weiß nur von manchen Konzerten, wo sie dann Zulass hatten. Auf jeden Fall gibt es so viele verschiedene Stimmen, die wir gesammelt haben, aber nicht nur gesammelt. Also wir haben wirklich Beziehungen aufgebaut zu vielen Personen und haben da, glaube ich, ein sehr differenziertes Bild auch bekommen von diesen sehr, sehr unterschiedlichen persönlichen Bezügen und auch Bewertung und Deutung. Weil Erinnerungen sind ja immer auch Bewertung. Also es ist ja eben, wir erinnern uns ja heute, deswegen auch ein bisschen der Palast der Republik ist Gegenwart. Wir erinnern uns heute und gucken rückblickend und mit unserer Positionierung heute erinnern wir uns.
Ich will nochmal an das Jahr 1989 erinnern, der 7. Oktober, Jahrestag der DDR-Gründung, Staatsfeiertag. Und im Palast fand die große Festivität statt mit den Staatsgästen und Gorbatschow und andere waren da. Und draußen stand unser Eins und protestierte dagegen. Das gehört auch zum Palast. Hier nochmal ein fast sinnloses Fest und draußen war bereits die Friedliche Revolution im Gange. Und wie später berichtet wurde, Gorbatschow fühlte sich höchst unwohl da drin und er hörte die Schreie von draußen, die Protestrufe. Auch das gehört zur Erinnerung.
Ja, Erinnerung, die heute eine Rolle spielt. Sie sagen es, eine Erinnerung ist immer in einem Kontext. Da gibt's ja, wir können es sehr ins Heute ziehen, Herr Thiese. Da gibt es ja einige, die sagen, Ja, klar, der Ort ist weg, in der Form, wie er war, der Palast der Republik, aus vielen nachvollziehbaren Gründen. Aber das, was jetzt rekonstruiert wird, ihr übertreibt es ein bisschen jetzt gerade in letzter Zeit. Es ist ein bisschen zu viel Preußen, vor allem außen, nicht unbedingt innen an diesem Gebäude, aber da wird an die Kuppel gedacht, die Rekonstruktion, auf die das Kreuz auch wieder sollte, als christliches, könnte man sagen, aber auch als nationalprotestantisches Symbol aus der Zeit heraus. Es sind die Apostel, die wieder heraufgezogen worden.
Ja. Ja, ich meine, ich kenne ja die Kritik und ich gehöre zu denen, die ja verdächtigt worden sind einer Preußen-Nostalgie. Und ich muss dann immer lachen, ich bin sowohl Sozialdemokrat wie Katholik, habe also einen doppelten Grund, mit ziemlicher Skepsis auf Preußen zu schauen. Nein, darum ging es nicht. Bei der Entscheidung damals ging es darum, für mich jedenfalls, nachdem ich die Ausstellung gesehen habe mit ersten Wettbewerbsentwürfen und sagt, vielleicht tut es der Stadt Berlin doch gut, dass an ihrer kostbarsten Stelle, nämlich der Spreeinsel, so etwas wie die lange Geschichte wiedergewonnen wird, sichtbar gemacht wird in einer Stadt, in der es so viele moderne Architektur gibt, gute oder schlechte. Auch viel Architektur aus der DDR, dafür noch einmal sozusagen diese Geschichte wieder zu gewinnen. Auch für den Raum, denn schließlich sind die unter den Linden, das war die Achse, die genau auf die eine Front des Schlosses zielte. Palast der Republik stand falsch gesehen, bezogen auf diese Linden. Das war für mich ein Motiv, das zu machen. Das war wohl offensichtlich auch das Motiv dieser internationalen Expertenkommission, diesen Vorschlag zu machen und der dann in mehreren Beschlüssen des Bundestages sehr große Mehrheiten gefunden hat, dass es dann immer noch Leute gibt, zumal unter den Feuilletonisten, die das ganz schlecht fanden. Das ist halt so. Feuilletonisten haben immer recht, ihrem Selbstverständnis nach. Das ist halt so.
Ja, aber es sind vielleicht auch mehr als die Feuilletonisten. Also wir haben es ja hier, als wir die kleine Runde gemacht haben im Publikum, ja schon gemerkt. Sie haben es, Frau Schnabel, auch deutlich gemacht durch die vielen Gespräche, die Sie geführt haben. Und es fällt ja, Herr Thierse, so ein bisschen auch zumindest in den Kontext oder in die Möglichkeit einer Erzählung, dass man sagt, da wurde vielleicht zu schnell zu viel DDR-Geschichte, auch Alltagsgeschichte, im wahrsten Sinne des Wortes weggeräumt.
Also das will ich als erstes bestreiten. Ich habe die vollen 40 Jahre DDR hinter. Der Palast der Republik ist nicht DDR-Alltagsgeschichte, sondern war Ausnahmesituation, ein Repräsentationsbau der SED, ja, mit großer Ausnahme, mit hochsubventioniert. Man musste sich anmelden, man konnte Schlange stehen, etc. Ich will das überhaupt gar nicht schlecht reden. Das sind auch freundliche Erlebnisse, an die man sich erinnert. Aber dass es mit der Alltagskultur zu tun hat, Alltag war Mangelwirtschaft, Alltag war unsere Solidaritäten miteinander, um dieses auch die Bespitzelungen zu überstehen, den Alltag einigermaßen zu meistern. Das ist Alltagskultur. Der Palast der Republik hat mit dieser wirklichen Alltagskultur in der DDR so gut wie nichts zu tun.
Frau Schnabel, Sie nicken so halb, aber ich weiß nicht, ob aus Zustimmung oder...
Nein, natürlich kann ich da Herrn Thierse, glaube ich, nur recht geben. Stefan Wolle hat ja mal gesagt, es war die erträumte DDR, der Palast der Republik. Das trifft es vielleicht auch.
Die erträumte DDR. Mhm.
Genau, es war schon etwas Idealisiertes. Und gleichzeitig war es ja aber so, dass die Erinnerungen natürlich aller Leute an den Ort dann wieder was anderes sind. Dann ist es ja vielleicht doch auch ein bisschen Alltagserfahrung, oder?
Naja, dass Erinnerungen verschönert, ist unsere menschliche Eigenschaft. Ich meine, das Bildprogramm, die großen Kunstwerke, die da aufgegangen, die hatten die Überschrift, wenn Kommunisten träumen. Mhm. Ich weiß nicht, wer sich an manche Bilder erinnert. Matheuer, das war ein schöner Traum, aber viele andere waren nicht ganz so gelungen. Manche Bilder konnte man ja später dann noch in Potsdam sehen, etc. Das ist gar nicht schlecht, dass das noch dokumentiert wird, was damals sozusagen Traum vom Kommunismus gewesen ist. Und er ist halt gescheitert und es mag ja Phantomschmerzen geben bei manchen DDR-Bürger, was ich nicht denunzieren will, das ist erklärlich, aber ich teile ihn einfach nicht, das ist mein Problem vielleicht.
Das ist Ihr legitimes Recht, Herr Thierse, und deswegen reden wir heute drüber. Aber apropos, Sie haben gerade beschrieben, was man sehen konnte. Frau Schnabel, was kann man denn sehen in dieser Ausstellung?
Also vielleicht will ich jetzt noch mal kurz sagen, hier oben sieht man gerade auf diesem Kosmograph Blixer Bargeld. Auch das ist ja eine andere Zeit noch des Palastes gewesen, der kulturellen Zwischennutzung.
Also da reden wir von den Jahren so 2008.
2004 und 2005.
Ah, oh ja, ich lag ein bisschen falsch, gut.
Mhm. Und man sieht eben, da gab es noch Konzert von einstürzenden Neubauten, genau. Was kann man sehen in der Ausstellung? In der Ausstellung kann man nicht nur sehen, man kann sehr viel hören und es gibt auch viel zu tun. Wir fordern auch immer wieder die Besucherinnen und Besucher auf, ihre Meinung zu hinterlassen. Das ist uns wichtig. Also dieses Partizipative, dass wir eben wirklich einfach noch zur Diskussion stellen wollen und auch weiter auch Erinnerung einholen und Deutung. Und wir stellen Erinnerungen außerdem ins Zentrum der Ausstellung, erklären aber auch eingangs in einer assoziativen Medieninstallation, dass Erinnerungen natürlich nichts Festes sind, dass da ganz viel Deutung von heute, wir erinnern uns aus der Gegenwart, also es wird immer wieder überschrieben und verändert sich die Erinnerung, auch im Austausch mit anderen. Und dann kann man natürlich auch noch viele Objekte sehen. Wir haben einen Rundgang quasi, der geht von Planung und Bau des Palastes bis zum Abriss. Und wir haben da, glaube ich, sehr viel verschiedene Aspekte jetzt eigentlich zusammengebracht, weil wir natürlich viele verschiedene Themen auch haben und jeder sich unterschiedlich angesprochen fühlen kann durch Architektur, durch Kunst und Design natürlich. Sie haben es gesagt, die Gemäldegalerie. Wir haben Willi Sitte ausgestellt, ein Gemälde. Und es geht um Design. Das Design war ja unfassbar abgestimmt.
Es war gerade hier schon kurz auch Thema, das Geschirr.
Natürlich gibt es auch Geschirr. Es gibt Geschirr in verschiedenen Farben aus diesen verschiedenen Geschossen im Palast. Es gibt aber auch viel zu sehen über die Veranstaltungen, die da stattgefunden haben. Kann man welche auswählen? Es geht natürlich um die Volkskammer um 89-90, also um die politisch sehr turbulenten Jahre. Und eben auch um die kulturelle Zwischennutzung und ein bisschen auch zur Schlossplatzdebatte.
Anke Schnabel, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. 70 Jahre Grundgesetz gibt es in diesem Jahr zu feiern. Große Party schon nächstes Wochenende, auch hier in Berlin. Im Herbst tendenziell wird man eher auf ein anderes Datum schauen. 35 Jahre friedliche Revolution in der DDR. Da waren Sie maßgeblicher Protagonist, nämlich als sozialdemokratischer Fraktionschef in der Volkskammer, als Vorsitzender der SPD in der DDR. Herr Thierse, hätten Sie gedacht, dass wir 35 Jahre dieses Ost-West-Thema immer noch so stark haben? Hätten Sie das damals gedacht?
Sie werden überrascht sein, ja.
Ja?
Man kann das nachlesen. Ich habe neulich beim Umräumen und Wegwerfen einen alten Essay von mir im Spiegel gefunden, aus dem Jahr 91 oder 92. Und in dem steht der Satz, was ökonomisch für die deutsche Einheit schnell gelingen kann, wird menschlich viel, viel schwerer sein und viel länger dauern. Das war schon immer mein Empfinden, dass wir ökonomisch, rechtlich schnell zusammenkommen, aber dass die Beziehungen, die Angleichung von Mentalitäten, die Vereinigung von Erinnerungen, dass das viel länger dauert. Das ist auch nicht wirklich überraschend. Wir Menschen ändern uns langsamer. Und wenn dann auch die deutsche Einheit, das sage ich ohne jeden Vorwurf, stattgefunden hat als die Vereinigung eines Starken und eines Schwächeren. Westdeutschland war das erfolgreiche Regime, Ostdeutschland das gescheiterte. Dann sind die Gewichte auch verteilt und die einen sind die Lehrmeister und die anderen die Lehrlinge. Bei den einen muss sich nichts ändern, bei den anderen muss sich alles ändern. Das sind alles, das ist ein schmerzliches Grundverhältnis. Wie gesagt, ich beschreibe es ohne Vorwurf. Ein schmerzliches Grundverhältnis, an dem man sehr lange laborieren wird und die Schmerzen wirken bis heute immer noch nach. Wir sind immer noch nicht am Ende des Weges. So viel ökonomisch, rechtlich, politisch gelungen ist inzwischen.
Ganz sehr befeuert wurde diese Debatte ja von einem Literaturwissenschaftler aus Leipzig, Dirk Oschmann, der im letzten Jahr ein Buch geschrieben hat, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Und ich habe mich erinnert, als ich es gelesen habe und habe es deswegen extra heute nochmal rausgeholt, dass er auch übrigens über diesen Ort geschrieben hat oder über diese beiden Orte mal im Vergleich, über die wir hier schon gesprochen haben, nämlich das Berliner Stadtschloss, das Wiederaufgebaute und den Palast der Republik. Und er schreibt, ich zitiere, über den Palast der Republik, ein wahrlich hässliches, politisch, ideologisch und symbolisch hochgradig besetztes Gebäude der DDR, der Palast der Republik, wurde ersetzt durch architektonischen Eklektizismus, mit dem man sich nur gezielt die im Stadtbild einst sichtbare, steingewordene Geschichte der DDR überschreibt und auslöscht, als hätte es diese historische Phase nie gegeben, sondern mit dem man sich in monumentaler Geste auch direkt ans Kaiserreich anschließt. Ich vermute, Zitat Ende, Herr Thierse, Sie widersprechen.
Ach, wissen Sie, Es gibt in Berlin, in Ostberlin noch vieles aus der DDR. Die Karl-Marx-Allee nehme ich nur als ein Beispiel. Die ist da und die soll auch da bleiben. Was mich an Oschmann ärgert, ist etwas ganz Einfaches. Diese Grundton, die da oben, die im Westen, sind schuld. Die befördert nicht das, was ich mir wünsche. Ostdeutsches Selbstbewusstsein. Sondern sie bestätigt diesen alten, klebrigen, dieses alte, klebrige Minderwertigkeitsgefühl, das wir im Osten hatten. Auch das sage ich ohne Vorwurf. Wir haben doch im Osten gelebt und die sind jeden Abend via Fernsehen in den Westen ausgewandert. Der Westen war das Modell, der Maßstab für alles. Und wir waren immer die Zurückgebliebenen, die Schwächeren, die Kleineren etc. Und wenn man unterwegs war in Ungarn oder anderswo, unser Geld war Papier und das war richtiges Geld. Ich beschreibe das so und dass das prägt und dass das nachwirkt, ja, das weiß ich. Aber dass man es auch noch bestätigt, damit kann man einen Bestseller erzielen, aber man fördert nicht ostdeutsches Selbstbewusstsein, nämlich darauf zu blicken, was in den 35 Jahren unter Schmerzen doch in Ostdeutschland alles geleistet worden ist. Darauf kann man doch Selbstbewusstsein gewinnen, aber nicht im Blick, die da im Westen sind schuld an alle unsere Misere, sondern Blick, das haben wir zustande gebracht, soweit sind wir gekommen, es ist noch nicht alles erreicht, aber jetzt geht es weiter, daran zu arbeiten und meinetwegen auch zu kämpfen, um ein altes DDR-Wort, das allzu oft verwendet worden ist, wieder zu verwenden. Also mich ärgert diese Grundgestus, die Westis sind's. Nein, wir sind auch ein bisschen unseres Glückes Schmied, nicht alleine, aber wir haben wesentlich dazu beigetragen, zu dem, was in den letzten 35 Jahren passiert ist.
Der Applaus widerspricht jetzt gerade dem, was ich sagen wollte, dass der Oschmann aber einen Nerv getroffen hat, also hier offenbar nicht, oder vielmehr haben sie gerade überzeugt. Aber interessant ist es ja doch politisch, dass da was ist, was ja lange von der PDS politisch bedient wurde, dann der späteren Linken, was heute politisch weitergewandert ist. Die AfD hat vor 5 Jahren plakatiert mit Sprüchen der Wendezeit, also vollende die Wende beispielsweise, ja, oder Forderung nach Demokratie, dergleichen mehr in direkter Verknüpfung mit 89. Was ja irgendwie, also wie sehr schmerzt Sie das auch persönlich, weil Sie sind ja einer dieser Protagonisten. Sind Sie dann auch, hat man Sie schon quasi als Wessi wahrgenommen dann?
Ich glaube nicht. Also ich hatte bis heute, halten mich die meisten Ostdeutschen für einen von ihresgleichen. Das funktioniert immer noch. Ich bin auch in der wunderbaren Lage, dass ich meinen ostdeutschen Landsleuten mehr kritisches Gesicht sagen kann als je ein Westdeutscher. Was ich kritisch sage, da wissen die, der hat die 40 Jahre DDR auch hinter sich gebracht. Bei Westdeutschen wirkt das dann leicht arrogant. Das ist ein Unterschied. Also, aber dass die AfD das ausbeutet, natürlich sind wir, ich habe das vorhin gesagt, gegenwärtig in einer durchaus dramatischen Lage. Die gegenwärtige Welle an teilweise dramatischen Veränderungen, Kriege, notwendige Reformen, ökologischen Reformen, all das sind ja schmerzliche Vorgänge, trifft in Ostdeutschland auf Menschen, die in den 90er und 2000er Jahren doch auch schwierige und schmerzliche Veränderungen unter Opfern bestanden haben. Nicht alle erfolgreich. Die Erfahrung von Arbeitslosigkeit, die Angst vor Arbeitslosigkeit, das alles steckt doch in den Ostdeutschen. Und jetzt kommt die nächste Welle, dass dann viele sagen, nicht schon wieder, dass sie sozusagen Veränderungsabwehr empfinden oder wie der Soziologe Mau gesagt hat, Veränderungserschöpfung empfinden, das verstehe ich. Und genau die beutet die AfD aus. Kein demokratisch verantwortlicher Politiker kann und darf sagen, es wird ohne Veränderungen gehen. Die AfD kann behaupten, wir können doch die Grenzen wieder dicht machen. Wir nehmen keine Ausländer und Flüchtlinge auf. Die kann sagen, Europa, das ist alles Quatsch. Wir leben von Europa. Unser Wohlstand hat mit Europa zu tun, dass wir ein offenes Land sind. Kein verantwortlicher Politiker darf das verschweigen. Aber die AfD kann die wildesten Versprechungen nach und die Ängste auf die Ängste eingehen und sie gewissermaßen bedienen und befördern, schüren. Das ist deren Erfolgsrezept. Beunruhigend, aber demokratischen Politiker und ich hoffe nicht die Bürger miteinander widersprechen, 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 so oft es geht.
Wolfgang Thierse, wir werden das gleich nochmal ausführlicher besprechen, auch mit Blick auf die AfD. Ich habe noch eine kleine Schleife auch zu Ostfrust über West. Es gab mal einen Politiker, der hat sich beschwert darüber, dass in seinem Prenzlauer Berg, dass man da keine Schrippen mehr bestellen muss, sondern Wecken. Ja, wissen Sie, wer das war?
Ja, ich erinnere mich dunkel. Das ist eine wunderbare Geschichte. Da kann man etwas über die Medienrealität. Ja.
Also es war Wolfgang Thierse, sage ich.
Ja, ja. Also in einem langen Jahresendinterview für die Berliner Zeitung Morgenpost wurde ich alles Mögliche gefragt. Und dann werde ich überraschend gefragt, Herr Thierse, halten Sie das denn noch, ich wohne am Kollwitzplatz im Prenzlauer Berg, halten Sie es denn da noch aus mit den vielen Latte Macchiato-Müttern und den Schwaben etc.? Und da habe ich dann grinsend, und das, jeder Berliner hat das verstanden, gesagt, ich habe gar nichts dagegen, gegen die Veränderung, aber es geht mir zu weit, wenn ich plötzlich Wecken sagen muss und nicht mehr Schrippe und meinetwegen Zwetschgendatschi statt Pflaumenkuchen. Und da habe gesagt, und habe dann hinzugefügt den Satz, wo jeder Berliner sich gefreut hat. Da kommen die Schwaben so gern nach Berlin, weil hier alles so chaotisch ist und durcheinander und dreckig. Aber nach ein paar Monaten wollen sie es so ordentlich haben wie in der schwäbischen Kleinstadt mit Kehrwoche. Das kann Berlin nicht bieten. So, jeder Berliner hat gelacht und wusste, wovon die Rede ist. Denn da, wo ich wohne, hat ein fast vollständiger Bevölkerungsaustausch stattgefunden. Da im Prenzlauer Berg Süd. 90%, über 90% derer, die da jetzt wohnen, sind erst nach 1990 zugezogen. Deswegen sage ich immer ironisch, meine Frau und ich, wir müssen allmählich unter Denkmal oder Artenschutz gestellt werden, als die letzten Indigenen vom Prenzlauer Berg. Ja. So, aber in Berlin hat man gelächelt oder gelacht und 10 Tage später macht die Bild-Zeitung Stuttgart auf mit dem Titel Thierse hetzt gegen die Schwaben.
Ja.
Und dann ging es los. Die CDU-Landtagsfraktion hat dafür gesorgt, dass ich dort nicht auftreten durfte auf dem Landtag, denn Thierse hetzt ja gegen die Schwaben. Mhm. Der damalige Oberbürgermeister von Stuttgart meinte, sich von mir distanzieren zu müssen, etc. Und später bekam, und das war dann die Versöhnung, bekam ich dann einen großen Narrenorden, alemannischen Narrenorden verliehen, und ich habe dort eine Bittenrede gehalten mit Hilfe eines alemannischen Freundes, in der ich die Schwaben in den 7. Himmel und die Berliner in die Hölle verdammt habe. Es war ein heiteres Ereignis.
Wir sprechen nicht nur über die Vergangenheit, so schön es auch ist, sondern wir reden über die Gegenwart, so schön sie auch leider nicht ist, möchte ich an dieser Stelle fast sagen. Wir haben in dieser Woche wieder erlebt, verschiedene Gründe, sich mit der AfD zu beschäftigen. Die Justiz muss sich vor allem mit der AfD beschäftigen. Der Verdachtsfall ist bestätigt vom Oberverwaltungsgericht Münster. Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf also sozusagen die AfD weiterhin so betrachten. Es gibt Ermittlungen gegen den AfD-Politiker und immerhin Nummer 2 auf der Europaliste, Peter Büstron. Es gab Durchsuchungen in seinem Bundestagsbüro. Es gibt aber jetzt, Herr Thierse, und das finde ich interessant, auch die Ansage oder die Bitte des Parteichefs Chrupalla, Peter Büstron möge bitte keine Wahlkampftermine mehr wahrnehmen. Und ich habe das wahrgenommen als eine Meldung mit einem gewissen Wohlwollen oder einer gewissen Freude darüber, dass offenbar selbst in der AfD man denkt, wir kommen jetzt nicht mehr mit allem durch.
Ja, aber Sie meinen doch immer noch einigermaßen durchzukommen, denn sowohl Krah wurde aus dem Wahlkampf zurückgezogen, wie Büstrom, aber beide sind die Spitzenkandidaten nach wie vor.
Ja, weil man sie ja auch nicht, also das ist ja ein wahltechnisches Problem, die stehen nun mal auf der Liste, die kann nicht mehr geändert werden.
Naja, aber die bleiben eben Kandidaten, und da ist das sozusagen nur so eine kleine Geste des Erschreckens darüber, dass doch etwas mehr dran ist, als sie behaupten, nämlich die verteidigen sich immer, das seien alles politische Vorgänge. Mhm. Und ich bin sehr gespannt. Natürlich, in einem Rechtsstaat gilt die Unschuldsvermutung bis zum Beweis der Schuld. Das muss man auch hier sagen. Aber da die Verdächte ja sich dermaßen häufen, ist das vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen. Zumal ja, soweit wir das mitbekommen konnten, die entsprechenden Politiker sich zum Beispiel im Europäischen Parlament doch vehement für russische Interessen eingesetzt haben.
Ja. Russische und chinesische, das sind ja die beiden Vorwürfe, die es gibt, dass es da Spionage und Zuarbeit gegeben hat, um mal einen Begriff aus der DDR-Geschichte zu verwenden. Aber ich finde es ja interessant, Mariam Lau, die Journalistin bei der Zeit, hat das neulich mal schön pointiert zusammengefasst, dass ja die AfD, dass es klar sei, sie stehe fürs Vaterland. Man fragt sich ja bloß, für welches.
Ja, die Bemerkung kann ich nicht überbieten.
Ja. Die Frage ist natürlich, wird das Menschen beeindrucken? Also es gibt jetzt jüngere Umfragen, die berühmte Sonntagsfrage auch mit Blick auf die Europawahl, wo man sieht, das geht jetzt runter wieder mit der AfD. Also das sind zwar immerhin noch so relativ viele Prozentpunkte, 16% in einer jüngeren Erhebung, aber es ist eben doch der niedrigste Wert seit einem Jahr. Haben Sie das Gefühl, da ist jetzt doch mehr Menschen klar geworden, wen Sie da im Zweifel unterstützen würden?
Ich hoffe, dass da ein gewisses Erschrecken einsetzt, aber ich mache mir da nichts vor. Nach allen Untersuchungen, die ich kenne, gibt es einen bestimmten Prozentsatz von Menschen in Deutschland, die solche rechtsextreme Einstellungen haben. Ausländerfeindliche Einstellungen, minderheitenfeindliche Einstellungen, auch autoritäre oder demokratiefeindliche Einstellungen. Das ist ein gewisser Prozentsatz. Das ist sozusagen der stabile Kern der AfD-Wähler. Und dann gibt es natürlich andere, die ihre Wut, ihre Enttäuschung in Ärger dahintragen. Auch ihren Widerwillen gegen die Veränderung. Das ist auch ein bestimmter Prozentsatz. Und wir können immer nur sagen, schaut auf euren Ärger, auf euren Wut. Glaubt ihr wirklich, dass die AfD irgendetwas tun kann? Dass die Probleme, die Konflikte, die Fehlleistungen, die euch ärgern und euch wütend machen, dass das besser wird? Gibt es irgendwelche konstruktiven Vorschläge von Ihnen? Die Pflicht sollte man Ihnen abverlangen. Also Sie daran erinnern, ihr müsst wissen, was ihr tut, wenn ihr sie wählt.
Mhm. Ja, aber die Leute beobachten natürlich auch, wie Politik funktioniert. Und also viele derjenigen, die vielleicht frustriert früher einfach gar nicht zur Wahl gegangen sind, zu Hause geblieben sind, die dann gemerkt haben, ja gut, dann gibt es offenbar kein Warnsignal an die Politik, irgendwas zu ändern. Die sehen jetzt möglicherweise keine Lösungskompetenz. Das sagen uns ja auch die präziseren Umfragen, dass auch die AfD-Anhänger gar nicht erwarten, dass die AfD es besser kann. Aber sie beobachten natürlich das politische Spiel. Sie wissen, dass eine SPD-geführte Bundesregierung, wenn sie dann auf einmal sieht, 30 Prozentpunkte in ostdeutschen Bundesländern zum Teil bei Umfragen oder dann möglicherweise auch bei Wahlen im September, dass dann sich etwas verändert.
Also ich habe das vorhin gesagt. Ich glaube, es ist andersherum. Die meisten Menschen, ich vermute das, ist eine Interpretation, vielleicht irre ich mich, die meisten Menschen, die AfD wählen, wollen keine Veränderung. Weil die Veränderung mit Schmerzen, mit Unsicherheit, mit möglichen Verlusten verbunden sind. Das verstehe ich sogar. Ich sage aber ausdrücklich, Menschen in dieser Situation, wo wir in einer dramatischen Zeit, ich habe vorhin die Stichworte genannt, aus denen können wir nicht ohne Veränderung herauskommen. Wir werden nicht überleben, um es sehr dramatisch zu sagen, wenn wir nicht eine konsequentere ökologische Politik machen. Wir werden nicht überleben. Die Katastrophen, die Naturkatastrophen nehmen täglich zu. Dass man das trotzdem schmerzlich findet, kann ich gut nachvollziehen. Deswegen sage ich, das ist nicht so. Die können meinen, wir wählen die AfD, dann passieren die Veränderungen nicht. Aber es ist egal, auch eine CDU-geführte Regierung müsste solche Veränderungen statt. Und im Übrigen, ich verstehe jede Kritik einer Bundesregierung und könnte auch anfangen zu diesen und jeden Fehler beschreiben. Aber dieselbe emotional-politische Grundsituation gibt es in allen europäischen Ländern, selbst in den so stabilen skandinavischen Demokratien erleben wir dasselbe. Die Zunahme rechtsextremistischer, rechtspopulistischer Parteien ringsum überall, weil die Konfliktlage, die grundlegende Konfliktlage überall die gleiche ist, mit der wir es zu tun haben.
Wir haben es jetzt gerade diese Woche vor wenigen Tagen gesehen in den Niederlanden, wo Geert Wilders es jetzt geschafft hat, der führende Rechtspopulist dort eine Regierung zu bilden, die er wahrscheinlich nicht selbst anführen wird, aber doch stark politisch innerlich prägt. Was mich letztendlich zu der Frage führt, Sie haben es ja schon angedeutet, ist das eine politische Normalität, von der man heute ausgehen muss? Dass es in westlichen Demokratien einfach einen, wie wollen Sie es beziffern, 15-20-prozentigen Teil der Bevölkerung geben kann, der so wählt, dass man diesen Teil eigentlich für die demokratische Willensbildung, für Regierungsbildung und dergleichen nicht gebrauchen kann?
Also ist jedenfalls ziemlich alltäglich geworden. Das ist offensichtlich so. Man kann das ja an den Ländern ringsum sehen. Ich sage jetzt noch einmal, Versprechen, Schmerzen und Konflikte vermeiden zu wollen, ist das Versprechen einer Illusion. Ich wünsche mir sehr, dass meine Regierung durchaus sagt, das sind die riesigen Probleme, mit denen wir es zu tun haben. Wir machen euch nichts vor. Aber wir sorgen dafür, dass sie Schritt für Schritt, ohne Wunder zu versprechen, gelöst werden und dass die Chancen und Risiken, die Vorzüge und die Schmerzen fair und gerecht verteilt werden dabei und wir am Schluss nach der Bewältigung all dieser Krisen besser dastehen werden als jetzt. So müsste es gehen.
Wir sind ja hier, ich glaube, Luftlinie wird das so 1,52 Kilometer vom Kanzleramt entfernt sein. Ich weiß nicht, also vielleicht kommt das ja bei einem Olaf Scholz an, aber wenn ich den höre, und das ist ja vielleicht die schwierige Situation, Herr Thierse, da kriegt man häufig den Eindruck, er hat eigentlich auch den Sound, macht euch keine Sorgen, ja. You'll never walk alone. Ja, wir sind an eurer Seite. Er hat es ja auch gesagt, jede klimapolitische Maßnahme müsste eigentlich eine Mehrheit in der Bevölkerung finden. Dann haben wir einen grünen Koalitionspartner, der nach vorne prescht. Und dann haben wir einen liberalen Koalitionspartner, der im Prinzip das, was Sie gerade beschrieben, hat ja auch ganz stark mit bedient. Ihr müsst euch, also keine Sorge, ihr müsst euch nicht verändern, also zumindest nicht beim Tempo auf der Autobahn oder bei anderen Fragen dieser Art.
Ja, eine Dreierkoalition ist offensichtlich kein Zuckerlecken.
Ja.
Denn man sieht ja, dass eine Partei ständig in der Opposition in der eigenen Regierung ist. Das ist ziemlich schwierig, dabei Nerven zu behalten. Aber ein Kanzler hat in einer solchen Rolle mehr denn je die Rolle eines Moderators. Er kann nicht, was ich mir gelegentlich wünschte, zuspitzen und voranschreiten, weil er weiß, die Bremser sitzen ja immer da. Und im Übrigen,
das kann man nicht. Also, darf ich kurz einhaken an der Stelle? Also klar, man kann das so sehen und er hat das ja auch so interpretiert, Sommerinterview letztes Jahr, ich bin nicht John Wayne. Man könnte es aber auch, und an die Zeit erinnern Sie sich wahrscheinlich gut, weil das war der Kanzler der Sozialdemokratischen in ihrer sehr aktiven Zeit, Gerhard Schröder, man kann es aber natürlich auch gerade anders interpretieren und sagen, nee, gerade dann muss man ein paar Flöcke einschlagen und Orientierung geben.
Also Gerhard Schröder wurde immer dafür kritisiert, dass er so das Donnerwort, wie hieß das?
Basta,
dafür wird er kritisiert, jetzt wird es von Scholz verlangt, in einer Dreierkoalition verbraucht sich sowas ganz schnell. Man sagt basta und die eine Partei macht dasselbe weiter. Schon ist das erledigt. Nein, ich glaube nicht, dass das sonderlich hilft, jetzt so zu versuchen.
Herr Thierse.
Im Übrigen will ich ja noch, so vergesslich sind wir doch nicht, Angela Merkel hat mit diesem Stil keine Konflikte zulassen, alles dämmen, Sicherheit ausströmen, immerfort Wahlen gewonnen. Mhm. Sie war so beliebt, dass man sagt, ja. Und ich glaube nicht, dass der Stil heute noch weiter so geht, aber man kann sich erinnern, dass man mit diesem Versuch zu moderieren, zu mäßigen, Sicherheit auszustrahlen, in Deutschland politisch bei Wahlen höchst erfolgreich sein kann.
Ist das jetzt die Empfehlung?
Nein, ist nicht die Empfehlung. Ich sage ja ausdrücklich,
ja.
Ich sage ja ausdrücklich, weil jetzt immer verlangt wird, das Basta, das Donnerwort des Kanzlers. Mhm. Und da sage ich, nein, in einer Dreierkoalition funktioniert's nicht und angesichts der Gleichzeitigkeit von Problemen, ich habe das vorhin geschildert, Lösung eines Problems führt zur Verschärfung eines anderen, dass so Politik nicht mehr funktioniert. Wir sind in wirklich anderen Zeiten. Das Wort Zeitenwende bezieht sich eben vernünftigerweise nicht nur darauf, dass plötzlich Krieg wieder in Europa ist, sondern es bezieht sich darauf, dass wir sozusagen vor einer Herausforderung stehen. Die größte ist eben die ökologische Herausforderung, die Klimakatastrophe zu verhindern. Und das ist eine vollkommen andere Grundsituation. Und da sind auch die Konflikte in der Bevölkerung größer. Wir erleben die jungen Leute, die auf die Straße, Fridays for Future und andere, die aus erklärlichen und verständlichen Gründen auf eine dramatische Weise ungeduldig sind, bis zu apokalyptischen Denken. Und auf der anderen Seite viele Leute, nein, nicht doch noch die nächsten Veränderungen. Warum soll ich jetzt nicht mehr fliegen? Warum soll ich auf mein Auto und auf Fleisch verzichten? Das sind schärfere Konfrontationen als noch vor 10, 20 oder 30 Jahren.
Wolfgang Thierse sagt das hier im Berliner Humboldt-Forum, live im Deutschlandfunk. Kultur. Und er ist Profi bis zur letzten Sekunde, weil er hat nämlich genau so gesprochen, dass jetzt hier gleich die Nachrichten beginnen können. Wolfgang Thierse, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier unser Gast waren.
Gerne.
Vielen Dank. Und ich danke Ihnen, dass Sie hier waren heute und lade Sie ein, wiederzukommen. Am 30. Mai sind wir hier mit der Philosophin Svenja Flasspöhler und damit zurück ins Funkhaus.